Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Josef Ratzinger und Papst Benedikt XVI. Hat sich immer wieder Gedanken zum Tod und die Auferstehung gemacht. So hat er auch im Jahr 2009 bei einer Generalaudienz zum Geheimnis der Karwoche gesprochen. Es sei die wichtigste Woche für die Christen. Sie gibt uns die Gelegenheit, die zentralen Ereignisse unserer Erlösung vertieft zu betrachten. Der grausame Tod Christi, der den Karfreitag überschattet, lenkt unseren Blick auch auf all den Schmerz, den Hass und die Gewalt, unter denen die Welt bis heute leidet. Gerade da wird Christus, der diese zutiefst menschliche Erfahrung bis zum Äußersten mit uns geteilt hat, für uns zur Stütze und zur Quelle der Hoffnung. Und in jeder Messfeier antworten wir auf den Ausruf des Diakons oder des Priesters unmittelbar nach den Wandlungs- bzw. Konsekrationsworten mit der Akklamation: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Heute denkt mit uns Professor Dr. Christoph Ohli über dieses Geheimnis des Glaubens, sprich den Tod und die Auferstehung nach. Ich möchte gerne Professor Dr. Ohli vorstellen. Professor Dr. Ohli ist residierender Domkapitular in Köln und Kirchenrechtler, der unter anderem auch Mitglied der Vereinsgründung des neuen Ratzinger Schülerkreises ist und erster Vorsitzender im Vereinsvorstand. Er studierte Philosophie und Theologie in Bonn und Rom, wo er 1991 auch die Priesterweihe für das Erzbistum Köln empfing. In diesem Sinne begrüße ich Sie, Professor Dr. Ohli, bei Radio Gloria ganz herzlich. Und wir freuen uns auf Ihre Auslegung zum nicht einfach verstehenden Thema des Todes und der Auferstehung. Guten Tag, Herr Professor Dr. Ohli.
Ja, vielen Dank, Frau Marti. Vielen Dank auch den Hörerinnen und Hörern, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit schenken. Ich mache das sehr gerne, über dieses Thema zu sprechen, Geheimnis des Glaubens, Tod und Auferstehung, bei Papst Benedikt XVI. In seinem theologischen Denken, aber eben auch in seinem Leben aus dem Glauben. Denn das können wir sicherlich festhalten, dass er als Glaubender, als Hoffender, Christ und Bischof und Papst eben ganz von diesem Geheimnis unseres Glaubens durchdrungen war. Ich erinnere dabei gerne an die Stelle aus seiner kleinen Autobiografie, wo er den Tag seiner Geburt im Licht der sofort stattfindenden Taufe gedeutet hat, in der er mit dem gerade frisch geweihten Osterwasser der Osternacht getauft wurde, dass er immer vom Beginn seines christlichen Daseins an in dieser Spannung des Geheimnisses des Glaubens stand, geboren worden zu sein, zum Leben, zum Sterben, aber eben schon hineingetaucht zu sein in das Wasser des Lebens, das eben auch Sinnbild und Zeichen für die Auferstehung und damit für das ewige Leben, für die Vollendung ist. Und diesen Übergang zu leben in diesem schon, aber noch nicht ganz erfüllt, das hat ihn, glaube ich, sein ganzes Leben als Theologe, als Bischof, als Papst geprägt. Und diesem Geheimnis ein wenig nachzugehen, wie er das gedacht hat, wie er sich dies auch in Worten, aber auch in Gedanken vorgestellt hat, das möchte ich gerne mit Ihnen heute tun. Ja, es sind große Fragen, die wir zwar nicht jeden Tag in unserem alltäglichen Handeln unseres Lebens stellen, die aber doch die tragenden Dimensionen unseres Lebens berühren, nämlich Fragen wie: Woher kommt der Mensch? Wer bin ich als Mensch? Und wohin gehe ich als Mensch? Das sind Fragen, die uns unauslöschlich, manchmal verdeckt, aber eben doch sehr präsent ins Herz geschrieben sind. Der Mensch denkt über seine Herkunft ebenso nach wie über seine Zukunft und insbesondere über die Herausforderung, Antwort zu finden auf das, was dann nach dem Tod kommen wird, der ja unausweichlich auf jeden Menschen, auf jeden von uns zukommt. Und so sehr wir dabei einerseits mit der Vergänglichkeit von Welt und Mensch berührt werden, wir sehen und erfahren tagtäglich das Sterben und den Tod, so sehr dürfen wir diese Zusammenhänge als Glaubende, aber auch mit den Augen und dem Licht unseres christlichen Glaubens betrachten. Der Glaube, so wird es von Josef Ratzinger immer wieder formuliert, reinigt nämlich den Verstand, weil er ihn auf Dimensionen hin öffnet, die ihn übersteigen. Der Glaube erinnert den Verstand an seine Aufgabe, die Wahrheit zu finden, und zwar über Gott, aber eben auch über die Welt und den Menschen und seine Zukunft. Der Glaube reinigt den begrenzten Verstand, denn der Glaube sagt uns, durch Gottes Liebe empfängst du, Mensch, nicht nur dein Leben für diese Welt, sondern auch für deine ewige Zukunft im Reich Gottes. Denn dafür ist Gott selbst Mensch geworden, um dich, Mensch, aus dem Kerker der Sünde, aus dem Kerker des Todes zu befreien und hinzuführen in ein ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott und der Gemeinschaft aller Heiligen. Das ist das, was wir, liebe Hörerinnen und Hörer, die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen nennen. Und die wird heute von nicht wenigen Menschen in Frage gestellt, indem sie sagen, ich bedarf dieser Erlösung nicht, ich will sie nicht, ich erlöse mich selbst, ich lege letztlich mir mein Leben selbst dar und wenn es dann ein Ende findet, dann werde ich das akzeptieren. Das Licht des Glaubens hingegen hilft uns, in den Dunkelheiten von Sünde und Tod, wie er uns jeden Tag begegnet, das Licht des Lebens leuchten zu lassen und uns erinnern zu können, ja, auch ich und gerade ich bin erlösungsbedürftig. Ich kann nicht leben ohne die Liebe Gottes, die in Jesus Christus auf mich zugekommen ist. Und wie wir in der Osternacht hinter der brennenden Osterkerze hergehen und darüber die Verheißung unseres Herrn Jesus Christus steht, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis der Sünde und des Todes bleiben, er wird das Licht des Lebens haben, er wird die Auferstehung erfahren, dürfen wir mit dem Apostel Paulus erkennen, ja, unsere eigentliche Heimat ist im Himmel. Und das ist ein Proprium, so möchte ich es sagen, ein Kennzeichen unseres christlichen Glaubens und unseres christlichen Daseins. Als Christen hoffen wir, aber eben nicht mit einer Hoffnung dieser Welt, die ist begrenzt, die ist vergänglich, die ist endlich, sondern mit einer Hoffnung, die Gott selbst uns geschenkt hat. Und als Theologe hat sich Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., immer wieder mit diesen Fragen der Vollendung des Menschen und der Welt, mit dem Geheimnis des Glaubens von Tod und Auferstehung auseinandergesetzt. Diese Lehre von den letzten Dingen, die Eschatologie, die Eschata aus dem Griechischen sind die letzten Dinge, also jene Wirklichkeiten, die die Vollendung darstellen. Diese Lehre von den letzten Dingen, die Eschatologie, gehört deshalb zu den großen Themen in seinem theologischen Denken. Viele andere auch. Gerade auch dieses Thema Glaube und Vernunft, wie wir es gerade schon angerissen haben. Aber die Eschatologie ist sicherlich eines der prägenden Themen in seinem theologischen Denken. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, ihn, diesen großen Theologen und Papst der Geschichte der Kirche, nach seinen Überlegungen zu befragen. Was sagt er über den Glauben an die Vollendung? Was sagt er über Tod und Auferstehung? Was bedeutet für ihn ewiges Leben? Und wie vermag, und das ist mir besonders wichtig, der Glaube an die Auferstehung bereits hier auf Erden, unserem Leben, einen entscheidenden Impuls für unser Denken und Handeln zu geben. Nach diesen einleitenden Überlegungen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mit einem Gedanken beginnen, und zwar aus der Enzyklika von Papst Benedikt dem 16. über die christliche Hoffnung. Sie trägt den Titel Spe Salvi und erinnert damit an die zitierten Worte aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kirche von Rom, wo er schreibt, durch die Hoffnung sind wir gerettet. Spe Salvi. Durch die Hoffnung sind wir gerettet. Aber, und das ist so der erste Punkt, den ich gerne noch einmal aufgreifen möchte, will der moderne Mensch das überhaupt? Will er Hoffnung auf ewiges Leben? Will er gerettet werden? Und in dieser Enzyklika konstatiert Papst Benedikt mit dem Blick auf das heutige Verhältnis von Mensch und Glaube Folgendes. Und ich finde das sehr interessant. Er schreibt dort, vielleicht wollen viele Menschen den Glauben heute einfach deshalb nicht, weil ihnen das ewige Leben nichts Erstrebenswertes zu sein scheint. Sie wollen gar nicht das ewige Leben, sondern dieses jetzige Leben. Und der Glaube an das ewige Leben scheint dafür eher hinderlich zu sein. Ewig, endlos weiterzuleben, scheint eher Verdammnis als ein Geschenk zu sein. Gewiss, den Tod möchte man so weit hinausschieben, wie nur irgendwie möglich. Aber immerfort und ohne Ende zu leben, das kann doch zuletzt nur langweilig und schließlich unerträglich sein. Ich glaube, sehr wichtige Worte in der Diagnose von Papst Benedikt dem 16. gegenüber dem heutigen Denken. Aber das Kennzeichen dieser Lebenssicht, die sehr diesseitig orientiert zu sein scheint, wird auch gerade dort radikalisiert, wo Sterben und Tod, also jene Wirklichkeiten, die von sich her die Frage nach der Zukunft des Menschen und der Welt herausfordern, aus einem übertriebenen Jugendwahn, aber oft genug auch aus Angst vor Krankheit und Sterben, aus dem öffentlichen Bewusstsein herausgedrängt werden. Vielmehr pocht der heutige Mensch auf das Leben allein, hier und jetzt. Und Anfragen durch den Tod berühren diesen modernen Menschen peinlich, lassen ihn stumm und ratlos zurück und gelten deshalb gerade auch als nicht erlaubt. Man möchte mit dem Sterben, mit dem Tod nichts zu tun haben. Und die Folgen dieses weit verbreiteten Denkens werden heute überall wahrnehmbar. Sei es beispielsweise, indem man jene Menschen, die von Krankheit und Sterben betroffen sind, möglichst aus der Öffentlichkeit wegnimmt. Sei es in der Forderung nach organisierter, aktiver Sterbehilfe oder wie das heute heißt, selbstbestimmtem Sterben, selbstbestimmtem Suizid. Krankheit, Sterben, Tod sollen in einer solchen Weltsicht für viele nicht sichtbar werden. Sie dürfen die Welt des Lebens in ihrer Vitalität nicht stören. Die ihnen innewohnende Mahnung an die tiefere Bedeutung irdischen Lebens wird deshalb überdeckt, oft mit der Werbung ewiger Jugend. Und selbst die Sitte der Erdbestattung, das Kennzeichen und der Ausdruck eines respekt- und würdevollen Umgangs des Menschen mit den Verstorbenen, gerät zunehmend in den Strudel dieser Entwicklung. Sie wird ersetzt durch die Leichenvernichtung in einer Verbrennungsanlage, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit arbeitet und oft genug auch in anonyme Bestattungen mündet. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe jetzt sehr bewusst, sehr konzentriert diese Auffassung des modernen Menschen gezeichnet, um deutlich zu machen, was wir als Christen in unserer Hoffnung sozusagen dagegen setzen können. Und Papst Benedikt der 16. hat in seiner Enzyklika Spe Salvi dieses Denken des heutigen Menschen zusammengefasst, wenn er dort schreibt, ja, wahr ist, dass die Abschaffung des Todes oder auch sein praktisch unbegrenztes Hinausschieben die Erde und die Menschheit in einen unmöglichen Zustand versetzen und auch dem Einzelnen selber keine Wohltat erweisen würde. Aber offenbar gibt es da einen Widerspruch in unserer Haltung, der auf eine innere Widersprüchlichkeit unserer Existenz selbst verweist. Einerseits wollen wir nicht sterben, will vor allem auch der andere, der uns gut ist, nicht, dass wir sterben. Aber andererseits möchten wir doch auch nicht endlos so weiter existieren. Und auch die Erde ist dafür letztlich nicht geschaffen. Was wollen wir also eigentlich? Und diese Frage, was wollen wir also eigentlich, die dringt, so meine ich, tief ins Herz. Ja, was ist denn dann unsere Hoffnung? Was ist unser Glaube? Was ist dieses Geheimnis des Glaubens von Tod und Auferstehung? Eine Antwort darauf findet der Christ im Glauben der Kirche, der zugleich auch durch die Taufe zu seinem Glauben geworden ist. Und der Glaube bekennt sich zum ewigen Leben, und zwar durch das Sterben und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und Papst Benedikt sagt, dieses Wort ewiges Leben, das sozusagen beides umschließt, Tod und Auferstehung, versucht diesem unbekannt Bekannten, ein schönes Wort, unbekannt Bekannten, einen Namen zu geben. Das Wort ist notwendigerweise ein irritierendes, ein ungenügendes Wort, denn bei ewig denken wir an Endlosigkeit und die schreckt uns. Bei Leben denken wir an das von uns hier erfahrene Leben, das wir lieben und nicht verlieren möchten und das uns doch zugleich immer wieder mehr Mühsal als Erfüllung ist, sodass wir es einerseits wünschen und zugleich doch so nicht wollen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, was heißt das ewiges Leben? Worin besteht dieses Geheimnis des Glaubens von Tod und Auferstehung, durch das wir zum ewigen Leben berufen sind? Benedikt XVI. Fordert für eine Antwort darauf ein Ausbrechen aus den Grenzen unseres irdischen Denkens, unserer irdischen Wirklichkeiten. Und er sagt, wir können nur versuchen, aus unserer Zeitlichkeit, in der wir gefangen sind, herauszudenken und zu ahnen, dass Ewigkeit nicht eine immer weitergehende Abfolge von Kalendertagen ist, sondern etwas wie der erfüllte Augenblick, in dem uns das Ganze umfängt und wir das Ganze umfangen. Wir können nur versuchen zu denken, dass dieser Augenblick das Leben im vollen Sinne ist. Immer neues Eintauchen in die Weite des Seins, in dem wir einfach von der Freude überwältigt werden. In dieser Richtung, so formuliert er es, müssen wir denken, wenn wir verstehen wollen, worauf die christliche Hoffnung zielt, was wir vom Glauben erwarten, von unserem Mitsein mit Christus. Liebe Hörerinnen und Hörer, versuchen wir also, dieser Aufforderung ein wenig nachzukommen, indem wir uns dabei von dieser Theologie des ewigen Lebens leiten lassen und uns fragen, was bedeutet dieses Geheimnis von Tod und Auferstehung als Kern unserer christlichen Hoffnung. Damit komme ich zu einem zweiten Punkt, in dem wir uns konkret fragen, was bedeutet dieser Glaube an das ewige Leben. Der Glaube an das ewige Leben hat, so sagt es der Jugendkatechismus der Kirche, etwas mit der Liebe zu tun. Es heißt dort in der Nummer 156, so meine ich sehr schön und auch verständlich, allein schon dann, wenn wir verliebt sind, wollen wir, dass dieser Zustand nicht mehr aufhört. Gott ist die Liebe, sagt der Johannesbrief. Die Liebe, sagt der erste Korintherbrief, hört nie mehr auf. Gott ist ewig, weil er die Liebe ist. Und die Liebe ist ewig, weil sie göttlich ist. Wenn wir in der Liebe sind, treten wir ein in Gottes endlose Gegenwart. Diese Worte des Jugendkatechismus sagen letztlich, ewiges Leben, das uns durch Tod und Auferstehung geschenkt ist, ist ein Geschenk. das Geschenk, nämlich von Gott geliebt zu sein. Und da Gott selbst die ewige Liebe ist, ist unser Leben geliebt sein durch Gott. Ewiges Leben heißt also, für immer in und mit Gott verbunden zu sein. Also zu jener großen, umspannenden Familie Gottes zu gehören, die wir die Kirche nennen. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Ein Geschenk, dem wir uns entsprechend gegenüber erweisen dürfen, ja, erweisen müssen. Denn es ist ein Geschenk, das zur Verantwortung für diese göttliche Liebe ruft, indem wir sie selbst weiterschenken. Und hier wird die geistliche Bedeutung unseres Glaubens an das ewige Leben und die Vollendung von Mensch und Welt durch Tod und Auferstehung erkennbar. Denn der Glaube an das ewige Leben will den Menschen eben nicht auf ein Jenseits vertrösten, so wie es dem Christentum, gerade auch von den, wenn man so will, Gründern des Kommunismus, der Ideologie auch dieser Weltanschauung vorgeworfen worden ist. Der Glaube würde vertrösten und er würde deswegen die Probleme des Diesseits hier auf Erden nicht lösen können. Aber das ist nicht der Glaube. Nein, der Glaube gibt vielmehr hier schon auf Erden dem Leben eine Perspektive, nämlich der Vollendung, der Erlösung, der Ewigkeit, die das Leben mit ganzer Hingabe leben lässt. Glaube an das ewige Leben muss in der Antwort der Liebe auf Gottes Liebe gelebt werden. So sagt es ja einmal sehr schön der heilige Johannes vom Kreuz, einer der großen Mystiker der Kirche, der Mystiker des Karmelordens, wenn er formuliert, am Abend unseres Lebens auf Erden werden wir nach unserer Liebe gerichtet werden. Das heißt, wenn wir aus diesem irdischen Leben heraustreten vor das Angesicht Gottes, werden wir allein nach dem gefragt, man könnte auch sagen gewogen, was wir in und aus Liebe getan haben. Ich bringe nichts mit, noch nicht einmal das Hemd, das ich trage, wenn ich beigesetzt werde. Was ich mitbringe, ist mein Leben, das ich in und mit und aus dieser Liebe gelebt habe. So sehr also, liebe Hörerinnen und Hörer, ewiges Leben durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi Geschenk und Ausdruck der göttlichen Liebe ist, die uns für immer bei sich haben möchte, so sehr ruft es uns zur Verantwortung in jedem Augenblick. Josef Ratzinger, Papst Benedikt, hat einmal diese Charakteristik, diesen Kern der christlichen Hoffnung, die dialogische Unsterblichkeit genannt. Dialogische Unsterblichkeit, weil er sagt, Unsterblichkeit, Auferstehung, ewiges Leben ist deswegen möglich und damit das Potenzial unserer christlichen Hoffnung, weil es in einem Dialog gründet. Ein Dialog, den Gott initiiert gegenüber dem Menschen, indem er ihn schafft, ihn anspricht, ihn mit ganzer Hingabe liebt, so weit, dass er bereit ist, diese Liebe bis zur Vollendung zu gehen. Nämlich, wir sehen es, am Kreuz. Die ausgebreiteten Arme des Erlösers am Kreuz sind das Zeichen, sind der Ausdruck mit seinem geöffneten Herzen der liebenden Hingabe Gottes an uns Menschen, an mich. Und dieser Dialog Gottes gegenüber dem Menschen, dieses Angebot des Heiles, es ruft zu einem Echo. Es ruft eine Antwort hervor, eine Antwort der Liebe, eine Antwort des Glaubens. Und deshalb sagt Josef Ratzinger, ist dies ein Dialog der Unsterblichkeit. Gott möchte mir, dem Menschen, ewiges Leben in seiner Gemeinschaft schenken. Und ich antworte diesem Angebot, diesem Wort des Heiles mit meinem Glauben, mit meiner Hoffnung, mit meiner Bereitschaft, selbst solch ein Liebender zu werden, wie Gott es mir gegenüber ist. Und das ist, liebe Hörerinnen und Hörer, so meine ich, der innerste Kern unserer christlichen Hoffnung, der Dialog des Heils, den Gott eröffnet und dem wir mit unserem Glauben, unserer Hingabe, unserem Vertrauen antworten. Und wenn dies ein Dialog der Liebe ist, weil Gott die ewige Liebe ist, dann ist und muss unser Leben ewig sein, weil wir für ewig und für immer von Gott geliebt sind. Ich muss Ihnen sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass mich dies, als ich das bei Josef Ratzinger in seiner Theologie gelesen habe und studiert habe, zutiefst geprägt hat. Es traf mich nämlich als junger Student, als junger Seminarist, in einer Zeit, in der meine Mutter sehr früh verstorben war und der Tod viele Anfragen an mich auch stellte. Und diese Worte, diese Gedanken, dialogische Unsterblichkeit, der Dialog der Liebe und des Lebens, den Gott initiiert, um den Menschen bei sich zu haben, um ihn zu lieben, ewig zu lieben im Leben, mir damals viel Trost und Zuversicht geschenkt hat, den Tod meiner Mutter zu verstehen. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, auch diese Gedanken christlicher Hoffnung zu vermitteln, weil ich darin dieses Hoffnungs- und dieses Trostpotenzial tatsächlich sehe. Damit möchte ich in einem nächsten Schritt darauf zu sprechen kommen, dass dieser Glaube an das ewige Leben, den wir haben dürfen durch den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, sich in der Sprache des Glaubens, in der Sprache der Heiligen Schrift, in sogenannten, ich nenne das einmal Bildbegriffen, Bildwirklichkeiten ausdrückt. Bilder, die wir mit diesen Eschata, den letzten Dingen unseres Glaubens, verbinden, die aber eben Bilder sind, in denen sich Wirklichkeiten ausdrücken. Was will ich damit sagen? Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass wir zwar Bilder und Worte verwenden, Sie werden das jetzt gleich auch merken, aber dies tun immer in der Anerkenntnis, dass es letztlich nur menschliche Worte sind. Dass wir also göttliche Wirklichkeiten wie ewiges Leben, wie Himmel, nie ganz erfassen können, sondern sie uns Hilfsmittel sind, diese Wirklichkeiten zu beschreiben, zu erfassen, aber immer in der Anerkenntnis, Gott ist unendlich größer, auch in seinen Wirklichkeiten, als wir je zu denken vermögen. Und deswegen sind auch die jetzt folgenden Überlegungen zu diesen Bildwirklichkeiten wie Himmel, Gericht, Fegefeuer, Hölle, Bezüge, die wir in der Heiligen Schrift sehen, die wir in der Heiligen Schrift kennenlernen, aber es sind letztlich Worte, die versuchen, etwas ins Wort zu bringen, was wir letztlich nie ganz ausdrücken können. Und so möchte ich in einem nächsten Schritt den Blick auf das Wort Himmel werfen. Das Geheimnis des Glaubens von Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, in das wir durch unsere Taufe eingetaucht und zugleich emporgehoben worden sind, eingetaucht in sein Sterben, emporgehoben zum ewigen Leben, bringen wir insbesondere mit dem Begriff und mit dem Bild des Himmels zum Ausdruck. Und in den Überlegungen zu diesem Bildbegriff können wir bei Josef Ratzinger, so meine ich, vor allem zwei wichtige Aspekte feststellen. Der Begriff Himmel ist dabei für ihn ein Inbegriff des vollendeten Einswerdens mit Christus. Ich zitiere ihn aus seinem Buch Eschatologie, also die Lehre über die letzten Dinge, wo er Folgendes schreibt. Mit dem Bildwort Himmel, das an die natürliche Symbolkraft des Oben, also der Höhe, anknüpft, benennt die christliche Überlieferung die endgültige Erfüllung der menschlichen Existenz durch die erfüllte Liebe, auf die der Glaube zugeht. Solche Erfüllung ist für den Christen nicht bloße Zukunftsmusik, sondern die Darstellung dessen, was in der Begegnung mit Christus geschieht und in ihr grundlegend seinen Wesenskomponenten nach schon gegenwärtig ist. Himmel ist folglich christologisch bestimmt. Er ist nicht ein geschichtsloser Ort, sondern primär eine personale Wirklichkeit, die auf immer von ihrem geschichtlichen Ursprung im österlichen Geheimnis von Tod und Auferstehung Jesu Christi geprägt bleibt. Ich gebe zu, liebe Hörerinnen und Hörer, einige schwierige Worte, glaube ich, aus diesem Buch von Josef Ratzinger, aber die in ihrem innersten Kern etwas Wunderbares ausdrücken. Nämlich, ich bringe es mal in meine Worte, der Himmel ist nicht ein Ort. Dann wären wir ganz in unser menschlichen Denken verfasst. Der Himmel ist etwas, so sagen wir ja auch von der Richtung her, oben, also oberhalb unseres Denkens. Und deswegen ist der Himmel christologisch bestimmt, also in der Rede von Christus. Oder ganz kurz, der Himmel ist Christus. Deshalb hat Josef Ratzinger später in Predigten zum Hochfest Christi Himmelfahrt, aber auch zum Hochfest der Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel, so wie wir ja sagen, Maria Himmelfahrt, immer wieder darauf Bezug genommen und gesagt, dieser Glaube an die Himmelfahrt drückt aus, der Mensch hat Raum in Gott. Der Mensch hat einen Platz in Gott. Das ist Himmel, dass wir in Gott und damit in der Gemeinschaft aller, die zu ihm gehören, leben dürfen. Und so würde ich sagen, der Himmel ist folglich Vollendung unserer Taufe, also jenes Eingetauchtseins in Christus, in sein Leben, in sein Sterben, in sein Auferstehen, in sein Verherrlichtsein. Papst Benedikt formuliert in einer Predigt zum Festtag Maria Himmelfahrt, es ist kein Himmel, der aus abstrakten Ideen gemacht wäre. Und ebenso wenig handelt es sich um einen imaginären, von der Kunst geschaffenen Himmel. Nein, es ist der Himmel der wahren Wirklichkeit, die Gott selbst ist. Gott ist der Himmel. Und er ist unser Ziel, das Ziel und die ewige Wohnstatt, von der her wir stammen und nach der wir hinstreben. Ein wunderbarer Gedanke. Der Himmel ist die Wohnstatt, von der wir herstammen. Wenn Himmel Gott ist, dann kommen wir von Gott her und nach der wir wieder streben. Mit Blick auf die Tauftheologie des heiligen Paulus, so wie er sie in seinem Brief an die Kirche von Rom darlegt, geht es deshalb in der Taufe um die Verwandlung des Menschen in Christus hinein, in sein Sterben, in sein Auferstehen. Das ist das Geheimnis von Tod und Auferstehung, das Geheimnis des Glaubens, die Hineinverwandlung des Menschen in Christus. Deshalb schreibt Paulus auch im Römerbrief sehr bewusst, wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, bringen wir es auf den Punkt. Hier immer noch in unseren Überlegungen zu diesem Bildbegriff Himmel. Unsere Taufe ist ein Sterben und ein Auferstehen. Unsere Taufe ist eine Vorwegnahme unseres künftigen Sterbens, auf das wir ja in unserem Leben zugehen, aber auch zugleich eine Vorwegnahme unserer Auferweckung, unseres Hineintretens in den Himmel, der Gott selbst ist. Mit Christus werde ich in die Fluten des Todes hineingetaucht. Ich sterbe den irdischen Tod im Voraus und ich lasse zugleich alle Haltungen sterben, die mit dem neuen Leben, mit Christus, dem Gekreuzigten, nicht in Einklang zu bringen sind. Und deshalb ist das Sakrament der Taufe, der Beichte, das darf ich an dieser Stelle sozusagen in Klammern sagen, immer wieder die Erneuerung dieser Taufe, die Erneuerung des Hineingetauchtwerdens in die Lebensgemeinschaft mit Christus, das Hinwegnehmen all dessen, was zwischen ihm, meinem Erlöser, und mir steht. Aber, und das geschieht in der Taufe eben auch, durch seine Gnade erstehe ich aus diesen Wassern des Todes wieder auf und werde von ihm durch das Wasser des Lebens zum ewigen Leben geführt. Er ist das Wasser, das in das ewige Leben hineinströmt. Wie er gestorben und auferstanden ist, ja, so ist mein Tod und meine Auferstehung in der Taufe antizipiert, also vorweggenommen worden. Mit der Taufe ist dieses ewige Leben wie in einem Samenkorn in meine Seele hineingelegt worden. Ich bin geheiligt und berufen, an Gottes Leben teilzuhaben. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Einssein mit Christus, und dafür steht der Himmel, der deswegen nicht irgendwann, sondern jetzt schon beginnt, jetzt schon gegenwärtig ist, wenngleich auch noch nicht vollendet, dieses Einssein mit Christus besitzt aber deswegen auch noch eine andere Dimension, die wir für die Betrachtung des Himmels nicht vernachlässigen dürfen. Einssein mit Christus bedeutet immer auch eins sein mit seinem Leib, der die Kirche ist. Denn, so sagt es einmal der Diener Gottes, Pater Tomás Morales, ein spanischer Jesuit, die Taufe führt uns in die Familie der Dreifaltigkeit ein. Das ist ein ungeheures Bild. Die Taufe führt uns in die Familie der Dreifaltigkeit ein. Das heißt nichts anderes als, ja, ich bin durch die Taufe ein unverzichtbarer Teil dieser göttlichen Familie, dieser göttlichen Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist, indem ich in der Einheit ihrer drei Personen, aber auch in der Gemeinschaft aller Heiligen leben und daran teilhaben darf. So kann es folglich keine Vollendung, keine Auferstehung, kein ewiges Leben, keinen Himmel, keine Vollendung der Einheit mit Christus geben, ohne dass die Einheit mit der Kirche, seinem Leib, vollendet wird. Und daher folgert Josef Ratzinger in seinem Buch über die Eschatologie, das Heil des Einzelnen ist erst ganz und voll, wenn das Heil des Alls und aller Erwählten vollzogen ist, die ja nicht einfach nebeneinander im Himmel, sondern miteinander als der eine Christus der Himmel sind. Dann wird die ganze Schöpfung Gesang sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte damit zu einem nächsten Schritt, zu einem zweiten Bild kommen, das wesentlich dieses Geheimnis des Glaubens, Tod und Auferstehung auch erfasst, und zu den Bildwirklichkeiten der Heiligen Schrift und der Lehre der Kirche gehört, nämlich das Wort vom Gericht. Wir bekennen ja im großen, sogenannten Nizeno-Konstantinopolitanischen Credo, dem Glaubensbekenntnis der Kirche, der wiederkommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten. Damit wissen wir uns an die Gerichtsrede Jesu Christi, im Matthäusevangelium erinnert, mit der alles entscheidenden Botschaft, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan oder nicht getan habt, das habt ihr mir getan oder nicht getan. Hinter der äußeren Verschiedenheit vieler biblischer Worte zum Gericht sieht Josef Ratzinger doch eine, so sagt er, einheitliche Grundanschauung, die darin besteht, dass der Mensch in seinem Sterben in die wahre Wirklichkeit eintritt und erkennt, was er als Mensch von daher ist. So formuliert es Josef Ratzinger, das Gericht ist einfach die Wahrheit selber, ihr offenkundig werden. Und diese Wahrheit ist Gott, ist Person. Deshalb bekennt sich die Kirche in ihrem Glauben auch zu einem individuellen Gericht, unmittelbar nach dem Tod des Menschen, das den einzelnen Menschen im Licht der Wahrheit, die Christus ist, offenkundig werden lässt. Aber ebenso bekennt sie sich zu einem universalen Endgericht, in dem die ganze Schöpfung zusammen mit allen menschlichen Beziehungen und Einbindungen gerichtet, und das bedeutet, gerecht gesetzt wird. Dabei bleibt Gott der Maßstab allen Richtens in Wahrheit. Und das bedeutet, ich füge es fast jetzt schon mit dieser Überzeugung an, Gott sei Dank beides. Dass nämlich das Gericht ein, so könnte man sagen, Mysterium tremendum ist. Es ist ein Augenblick des Erschreckens vor der Wahrheit Gottes, der aber als solcher aufgebrochen ist, um den Menschen um mich zu retten. Es ist erschreckend, aber es ist eben auch ein Mysterium, Faszinosum, ein faszinierendes Geheimnis, dieses Gericht. Denn er, der richtet, in Gerechtigkeit setzt, er ist zugleich mein Erlöser, mein Anwalt, der, der mir mit Erbarmen, mit barmherziger Liebe entgegenkommt. In unserem Denken unvorstellbar, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, in Gott zwei indispensable Wesensvollzüge, die zu ihm gehören. Daher hat mich ein Wort von Papst Benedikt einige Jahre vor seinem Sterben sehr beeindruckt, als er sagte, ja, ich fürchte das Gericht, aber noch mehr hoffe ich und bin voller Zuversicht darin meinem Erlöser, meinem Retter, meinem Anwalt, ja, meinem Freund zu begegnen. Und in seiner Enzyklika über die Hoffnung, Spe Salvi, aus der wir ja schon ein wenig zitiert haben, konstatiert Benedikt XVI. Deshalb zutiefst zuversichtlich. Er sagt, das Bild des letzten Gerichts ist zuallererst eben nicht ein Schreckensbild, sondern ein Bild der Hoffnung. Für uns vielleicht sogar das entscheidende Hoffnungsbild. Aber ist es nicht doch auch ein Bild der Furcht? Ich würde sagen, ein Bild der Verantwortung. Ein Bild daher für jene Furcht, von der heilige Hilarius sagt, dass all unsere Furcht in der Liebe ihren Ort hat. Gott ist gerecht und schafft Gerechtigkeit. Aber in seiner Gerechtigkeit ist zugleich Gnade. Das wissen wir durch den Blick auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und beides, Gerechtigkeit und Gnade, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, muss in seiner rechten inneren Verbindung gesehen werden.
Professor Dr. Christoph Ohli, residierender Domkapitular in Köln und Kirchenrechtler, der unter anderem auch Mitglied der Vereinsgründung des Neuen Ratzinger Schülerkreises ist und erster Vorsitzender im Vereinsvorstand, denkt mit uns in einem zweiten Teil über das Geheimnis des Glaubens, dem Tod und die Auferstehung nach.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mit Ihnen noch zwei weitere kleine Schritte gehen, um dieses Geheimnis des Glaubens, Tod und Auferstehung, auch von den damit verbundenen biblischen Bildwirklichkeiten verstehen zu lernen. Und dies mit Hilfe der theologischen Gedanken von Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16. Wir haben versucht, diesen Glauben an das ewige Leben durch Tod und Auferstehung zu erörtern, zu entfalten. Und natürlich kommen wir immer wieder zu der Einsicht, dass unser menschliches Denken weit, weit hinter dem zurückbleibt, was dieser Glaube real auch aussagt. Aber wir haben doch auch feststellen dürfen, dass wir mit unserer Taufe in dieses Geheimnis des Glaubens hineingetaucht sind, das immer wieder erneuert wird, auch im Sakrament der Beichte, und genährt und bestärkt wird in der heiligen Eucharistie, dem Geheimnis des Glaubens, das in der Mitte der Feier der Eucharistie nach der Wandlung aufgerufen wird. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Getauft zu sein heißt also, mit diesem Geheimnis zutiefst und für immer verbunden zu sein und darin aus diesem Potenzial der Hoffnung zu leben. Wir haben so versucht, die beiden ersten Bildbegriffe, nämlich Himmel und Gericht, zu deuten mit den Gedanken von Josef Ratzinger und haben bei beiden differenziert feststellen können, es sind beides Bilder zutiefster Hoffnung, tiefster Zuversicht, weil ewiges Leben dialogische Unsterblichkeit meint, den Dialog der Liebe, den Gott initiiert und auf den der Mensch antwortet. So kommen wir zu einem dritten Bildbegriff, der ebenfalls zu diesem Eschata, der Eschatologie, der Lehre von den letzten Dingen gehört, nämlich dem Bildbegriff des Fegfeuers. Ausgehend von der Lehre der Kirche, vom sogenannten Zwischenzustand zwischen Tod und Auferstehung, wie wir ihn auch unter diesem Begriff Fegfeuer kennengelernt haben, stellt Josef Ratzinger den bleibenden Kern dieser Bildwirklichkeit zum ewigen Leben heraus. Dabei ist es ihm wichtig festzustellen, dass, und das ist mir an dieser Stelle auch wichtig zu betonen, dass im Zentrum der Lehre vom Fegfeuer ebenfalls die Hoffnung und die Zuversicht der Vollendung steht, das Geheimnis des Glaubens von Tod und Auferstehen. Er sagt, das Hineintreten des Menschen in den Raum der Wirklichkeit Gottes ist Hineintreten ins endgültige Geschick und damit hineingehalten werden ins eschatologische Feuer. Schwieriger Moment, ein schwieriger Ausdruck, aber was bedeutet das? Hören wir ihn weiter. Er sagt, dieser verwandelnde Augenblick der Begegnung des Menschen mit Gott entzieht sich unseren irdischen Zeitmaßen. Dieser Augenblick ist nicht ewig, sondern er ist ein Übergang. Aber ihn jetzt als kurz oder lang qualifizieren zu wollen, wäre naiv und deshalb nicht angebracht. Mit anderen Worten, liebe Hörerinnen und Hörer, im Fegfeuer geht es nicht um das oberflächliche Abbüßen der dem Menschen zugesprochenen Strafen. Es ist vielmehr der Vorgang der Reinigung im Licht der Vollendung. Und so formuliert Josef Ratzinger, es ist vielmehr der von innen her notwendige Prozess der Umwandlung des Menschen, indem er nun christusfähig, gottfähig und so fähig zur Einheit mit der ganzen Gemeinschaft der Heiligen wird. Die Begegnung mit dem Herrn ist diese Verwandlung, ist das Feuer, das ihn umbrennt zu jener schlackenlosen Gestalt, die Gefäß ewiger Freude werden kann. Nur wunderbare Gedanken, die dieses Hoffnungspotenzial auch in diesem Bildbegriff des Fegfeuers zum Ausdruck bringt. Reinigung, um ganz christusfähig zu werden. Und auch hier fügt Benedikt der 16. in seinem Schreiben über die Hoffnungspsalmi den Grundgehalt der Lehre in das Gesamt unserer christlichen Zuversicht ein, wenn er feststellt, das Begegnen mit ihm, mit Christus, ist der entscheidende Akt des Gerichts. Und jetzt kommt es. Vor seinem Anblick schmilzt alle Unwahrheit. Die Begegnung mit ihm ist es, die uns umbrennt und freibrennt zum Eigentlichen unserer selbst. Aber in dem Schmerz dieser Begegnung, in der uns das Unreine und Kranke unseres Daseins offenbar wird, ist Rettung. Wunderbar. In dem Schmerz dieser Begegnung, in der uns das Unreine und Kranke unseres Daseins, unseres Lebens offenbar wird, ist Rettung. Liebe Hörerinnen und Hörer, es sind bewegende Worte, mit denen Josef Ratzinger seine Überlegungen zu dem vierten und letzten Bildbegriff im Kontext dieses Geheimnisses des Glaubens von Tod und Auferstehung eröffnet, nämlich die Überlegungen zur Hölle. Er sagt, alles Deuteln nützt nichts. Der Gedanke ewiger Verdammnis, der sich im Judentum der beiden letzten vorchristlichen Jahrhunderte zusehends ausgebildet hatte, hat seinen festen Platz sowohl in der Lehre Jesu wie in den Schriften der Apostel. Basis dieser Lehre, so können wir sagen, ist die bleibende Achtung Gottes vor der Freiheit des Menschen, die er seinem Geschöpf selbst geschenkt hat. Das heißt, der Mensch kann die Liebe Gottes in diesem Dialog der Unsterblichkeit annehmen, er vermag sie jedoch auch zu verneinen. Und mit dieser Ablehnung, die radikale Gottesferne mit sich zieht, ist zugleich auch die Unwiderruflichkeit verbunden. Denn Gott achtet die Entscheidung des Menschen, ohne freilich nicht bis in den letzten Augenblick hinein Wege von Gnade und Barmherzigkeit zu eröffnen. Doch seine Gnade, seine Barmherzigkeit können nur dort fruchtbar werden, wo der Mensch sie bereitwillig annimmt. Tut er es nicht, erwächst aus seinem Handeln sozusagen von selbst die Hölle, die Gottesferne. Und auch dieser Gedanke findet in der Enzyklika über die christliche Hoffnungs-Pes Salvi Platz, wenn Papst Benedikt XVI. Dort ausführt, die Lebensentscheidung eines Menschen wird mit dem Tod endgültig, denn dieses, sein Leben, steht vor dem Richter. Sein Entscheid, der im Lauf des ganzen Lebens Gestalt gefunden hat, kann verschiedene Formen haben. Es kann Menschen geben, die in sich den Willen zur Wahrheit und die Bereitschaft zur Liebe völlig zerstört haben. Menschen, in denen alles Lüge geworden ist. Menschen, die dem Hass gelebt und die Liebe in sich zertreten haben. Das ist ein furchtbarer Gedanke, aber machen Gestalten gerade unserer Geschichte dies nicht in besonderer Weise auch sichtbar? Nichts mehr wäre zu heilen an solchen Menschen, die Zerstörung des Guten wäre unwiderruflich. Das ist es, was mit dem Wort Hölle bezeichnet wird. Aber, so dürfen wir sicherlich anfügen, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es im Umkehrschluss dazu auch Lichtgestalten des Glaubens und der Hoffnung auf Vollendung. Es sind jene Heiligen, die mitten unter uns gelebt und von dieser Hoffnung Zeugnis abgelegt haben. Denken wir nur an Mutter Teresa von Kalkutta, Pater Pio oder Johannes Paul II. Sie haben gelebt, was sie sind und worauf sie zugehen. Die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der das Leben in Fülle ist, der das Leben in Fülle schenkt. Aber auch die Gemeinschaft mit seiner Kirche, die hier auf Erden heranwächst. Und es sind eben deshalb auch Heilige gewesen, die dem Wort von der Hölle eine neue, ja ganz persönliche Bedeutung gegeben haben. Johannes vom Kreuz oder Therese von Lisieux. Für sie ist die Hölle, so formuliert es Josef Ratzinger, eine Aufforderung, in der dunklen Nacht des Glaubens die Gemeinschaft mit Christus gerade als Gemeinschaft mit dem Dunkel seines Abstiegs in die Nacht zu erleiden, dem Licht des Herrn dadurch nahe zu kommen, dass sie sein Dunkel teilen und dem Heil der Welt dienen, indem sie ihr Heil zurücklassen für die anderen. In solcher Frömmigkeit ist nichts von der furchtbaren Wirklichkeit der Hölle aufgehoben. Sie ist so real, dass sie in das eigene Dasein hineinreicht. Das Dunkel des persönlichen Glaubens, liebe Hörerinnen und Hörer, das wir ja selbst auch oft in unserem Glaubensleben erfahren mögen, wird so zur Erfahrung dessen, was Hölle sein könnte, zugleich aber in tiefer Verbundenheit mit dem Gekreuzigten und dem in die Hölle herabgestiegenen, auch Ort zur Verwandlung der Seelen durch Leiden, durch die Annahme des Kreuzes, das seine Wirkmächtigkeit entfacht, indem man es lebt. Die Annahme des Glaubensdunkels im persönlichen Leben und sein Durchleben ist also Mitarbeit am Heil der Seelen, Mitarbeit an der Wahrheit Gottes, Mitarbeit an diesem Geheimnis des Glaubens von Tod und Auferstehung. Liebe Hörerinnen und Hörer, das alles, ich sage es noch einmal, sind bruchstückartige Gedanken zum Geheimnis des Glaubens von Tod und Auferstehung. Ja, zum ewigen Leben und zur Vollendung. Und sie machen vielleicht eines ganz besonders deutlich. Unser Glaube, unsere Hoffnung an und auf das ewige Leben sind immer wesentlich auch Glaube und Hoffnung für die anderen. Denn nur so sind sie wirklich auch Glaube und Hoffnung für mich selbst. Dass dieses Geheimnis des Glaubens in Tod und Auferstehung für mich durch die Taufe zur Verwandlung ins ewige Leben geführt hat, aber eben auch für die, mit denen ich verbunden bin, im Geheimnis des Leibes Christi, der die Kirche ist. Und wir so auch immer im Gebet, in der Fürbitte, in der Verbindung der Liebe füreinander vor Gott eintreten und in Gott verbunden sind. In einer Verbundenheit, die Grenze des Todes nicht zerstören kann. Der Tod kann diese Verbundenheit im Glauben und in der Liebe nicht zerstören. Und unseren kleinen Einblick in das Denken von Papst Benedikt XVI. Zu diesem Geheimnis des Glaubens von Tod und Auferstehung können wir deshalb nicht beschließen, ohne mit ihm auch auf die jungfräuliche Gottesmutter Maria zu schauen, die mit Leib und Seele das Geheimnis der Vollendung des Himmels bereits verkosten darf. Sie steht uns als Mutter des Herrn und Mutter der Kirche mit allen Heiligen des Himmels hilfreich zur Seite und bestärkt uns in der gemeinsamen Hoffnung auf die ewige Vollendung in Christus. Bitten wir sie deshalb, indem wir sie mit der Kirche anrufen und sprechen. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O, du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin. Versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stell uns vor deinem Sohne. Und so möchte ich Ihnen den Segen Gottes erteilen und zusprechen und dabei auch all Ihre Anliegen, alle, für die Sie mit Verantwortung tragen, die Ihnen verbunden sind, aber eben auch für alle Glieder der Kirche, für alle Menschen, diesen Segen Gottes erbitten. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und des heiligen Johannes Paul II. Sowie aller Heiligen und Seligen des Himmels, segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Vergelt's Gott, lieber Professor Dr. Christoph Ohli, für Ihre gehaltvollen, differenzierten und stärkenden Gedanken zum Geheimnis des Glaubens, den Tod und die Auferstehung. Es ist Ihnen gelungen, die Thematik vom Tod und der Auferstehung mit der Bibel und kirchlichen Dokumenten wie auch mit Gedanken von Papst Benedikt XVI. Zu verknüpfen. Sie haben uns damit entflammende und aktuelle Aspekte vom Tod und der Auferstehung erschlossen. Ein herzliches Dankeschön. Wir wünschen Ihnen in Ihrem priesterlichen Dienst als Domkapitular in Köln und vor allem auch bei Ihrer starken medialen Präsenz, wie auch im neuen Ratzinger Schülerkreis, Gottes besonderen Segen und Schutz. Und dies natürlich an der Hand Marias. Vergelt's Gott.
Segne's Gott.